Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum zweiten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2014. Zunächst werden Ihnen wie immer Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Friedrich Eichener, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich zunächst das Wort an Herrn Dr. Reithofer. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Europa ordnet sich neu. Das neue EU-Parlament und die neue EU-Kommission müssen die Weichen für die Zukunft stellen. Gemeinsam stehen alle EU-Staaten vor enormen Herausforderungen. Wie bleibt die EU leistungsfähig und ein ernstzunehmender Partner im Wettbewerb mit den großen Weltregionen Asien und Amerika? Wie sichert sich Europa eine starke industrielle Basis als Voraussetzung für Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit? Wie sichert sich Europa die Innovationsführerschaft bei wichtigen Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel der nachhaltigen Mobilität? Wenn wir auf all diese Fragen nicht mutige Antworten geben, wird der Standort Europa weiter an Boden verlieren. Um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, muss Europa ein offener Markt bleiben und für offene Märkte kämpfen. Deshalb unterstützt die BMW Group die Bemühungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Für uns bei der BMW Group steht fest, unsere Zukunft liegt in einem vereinten, starken Europa. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, langfristig tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Die Automobilindustrie ist eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft. Mit ihrer Innovationskraft schafft sie rund 12 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze. Damit ist sie der größte Arbeitgeber in der EU. Sie ist zugleich der größte Exporteur der EU. Erstmals seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sollen die Zulassungszahlen in Europa in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr wieder zulegen. In Spanien und Portugal, aber auch in Großbritannien, kaufen wieder deutlich mehr Kunden ein Automobil. Für die BMW Group ist Europa nicht nur die größte Absatzregion. Hier produzieren wir rund 70% unserer Automobile an 16 Standorten in 4 Ländern inklusive Auftragsfertigung. Die Politik in Europa setzt die schärfsten CO2-Anforderungen für Automobile weltweit. Gleichzeitig gibt sie im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsnationen nur geringe Anreize, um nachhaltige Mobilität voranzubringen. Wir sollten die Chancen nutzen, uns in Europa technologisch an die Spitze im Wandel zur nachhaltigen Mobilität zu setzen. Es geht um die richtige Balance. Das permanente Spannungsfeld aus ökologischen, gesellschaftlichen und industriepolitischen Belangen muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Denn die Welt verändert sich. Nach wie vor existieren erhebliche Risiken, ich möchte betonen, erhebliche Risiken für die globale Konjunktur. Sie reichen von der Verschuldung öffentlicher Haushalte über eine expansive Geldpolitik bis hin zu politischen Konflikten. In Japan und wichtigen Schwellenländern verlangsamt sich das Wachstum. Der Wettbewerb wird immer intensiver. Das Umfeld bleibt extrem volatil. Als führender Premiumhersteller ist es unser Ziel, langfristig zu wachsen. Dabei wollen wir profitabel sein und bleiben. Für 2014 sagen Experten, die Weltwirtschaft wird wachsen, der weltweite Automobilmarkt wird wachsen. Vor diesem Hintergrund sind wir für das Geschäftsjahr 2014 zuversichtlich. Wir wollen unser Wachstumsmomentum der vergangenen Jahre fortsetzen. Unsere Ziele für das Jahr 2014 sind klar. Erstens, eine deutliche Zunahme bei den Auslieferungen auf einen neuen Höchstwert von über 2 Millionen Automobilen. Zweitens, ein Konzernergebnis vor Steuern, das deutlich über dem Wert des Vorjahres liegt. Und drittens, eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10%. Hier die wichtigsten Kennzahlen des ersten Halbjahres 2014 im Überblick. Erstens Absatz. Nie zuvor haben wir in einem Halbjahr mehr Automobile unserer drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ausgeliefert. Hinzu kommt, zum ersten Mal haben wir in einem ersten Halbjahr über 1 Million Fahrzeuge verkauft. Auch unsere Kernmarke BMW hat mit mehr als 886.000 verkauften Fahrzeugen einen neuen Bestwert in einer Halbjahresbetrachtung erzielt. Der BMW 3er, 5er, 6er und der X5 stehen in ihrem jeweiligen Segment klar an der Spitze. BMW Motorrad erreichte ebenfalls einen Höchstwert in einem Halbjahr. Rolls-Royce hat das bisher beste erste Halbjahr erzielt. Bei Mini beeinflusst der Modellwechsel des Hatch die Absatzzahlen. Zweitens Konzernergebnis vor Steuern. Hier haben wir einen Wert von über 4,8 Milliarden Euro erreicht. Damit liegen wir deutlich über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Drittens Konzernüberschuss. Der Konzernüberschuss ist auf über 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Viertens EBIT-Marge im Segment Automobile. Sie liegt im ersten Halbjahr 2014 leicht oberhalb des von uns angestrebten Profitabilitätskorridors. Wir wissen aber auch, wir müssen weiter investieren in wichtige Zukunftsprojekte, neue Technologien und neue Standorte rund um die Welt. Dazu zählen nicht zuletzt die steigenden regulatorischen Anforderungen zur weiteren Verringerung der CO2-Emissionen in der Flotte, die wir erfüllen müssen. Dennoch bleibt unsere Prognose für 2014 stabil. Wir werden unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2014 erreichen. Dazu tragen auch die neuen Modelle bei, die wir unseren Kunden im zweiten Halbjahr bieten. Einer der wichtigsten Anläufe in diesem Jahr ist für uns der BMW 2er Active Tourer. Er bedeutet Innovation für BMW mit seinem Frontantrieb und seiner hohen Funktionalität. Die internationalen Medienvertreter haben ihn gerade getestet. Ihre Bilanz sieht so aus, der Active Tourer fährt sich wie ein echter BMW. Das ist unser Anspruch bei jedem BMW. Davon können sich ab September nun auch unsere Kunden überzeugen. Die M-Variante des BMW 4er Cabrio kommt ebenfalls im September auf den Markt. Bereits seit Juli sind der neue BMW X4 und die Modellüberarbeitung des BMW X3 verfügbar. Bei Mini sind die Modellüberarbeitungen des Countryman und des Paceman ebenfalls seit Juli erhältlich. Der Fünftürer Hatch folgt im Herbst. Rolls-Royce liefert den Ghost Series 2 ab Herbst an die Kunden aus. Seit Juni ist unser Plug-in-Hybrid-Sportwagen BMW i8 erhältlich. Die Auftragslage ist exzellent. Der elektrische BMW i3 kommt nach seiner Markteinführung in Europa, den USA und Japan im zweiten Halbjahr auch in den Metropolregionen Chinas auf den Markt. Bislang wurden weltweit rund 5.400 BMW i3 zugelassen. Die BMW Group ist ein globales Unternehmen. Auf den Märkten dieser Welt wollen wir ausgewogen wachsen. Eine ausbalancierte Absatzverteilung erfordert immer stärker auch eine ausbalancierte Produktion. Das bedeutet, wir müssen in den großen Weltregionen Europa, Asien und Amerika mit unserer Produktion präsent sein. Das Gleiche gilt zunehmend auch für unsere Aktivitäten in Forschung und Entwicklung. Unsere Produktion folgt dem Markt. Das gibt uns Flexibilität. Damit gleichen wir Währungsschwankungen aus. Das erlaubt uns, global zu wachsen und neue Marktchancen zu erschließen. Dafür stehen diese aktuellen Beispiele. Erstes Beispiel Asien. In China erhöhen wir in den nächsten 2 Jahren unsere Kapazitäten in den Werken Dadong und Tiexi auf insgesamt 400.000 Fahrzeuge pro Jahr. Unsere Zusammenarbeit mit unserem Joint-Venture-Partner Brilliance haben wir vorzeitig bis 2028 verlängert. Wir wollen noch stärker auf die speziellen Bedürfnisse unserer chinesischen Kunden eingehen und neue Kunden gewinnen. Deshalb fertigen wir lokal künftig 6 statt bisher 3 BMW-Modelle. Parallel dazu bauen wir unser Händler- und Service-Netzwerk in China aus. Und wir investieren in Forschung und Entwicklung in unserem R&D-Center in Shenyang, das wir seit 2013 zusammen mit Brilliance betreiben, forschen 500 Ingenieure für die Mobilität der Zukunft. In Südkorea haben wir im Juli ein weiteres neues R&D-Center eingerichtet. Es ist der weltweit 5. Standort für Forschung und Entwicklung der BMW Group außerhalb von Deutschland. Gerade in Asien entstehen immer mehr Trends. In Südkorea haben wir unser erstes Driving Center in Asien eröffnet. Bisher gibt es solche Fahrerlebniszentren für Kunden nur in Deutschland und den USA. Bis zum Jahr 2020 investieren wir mehr als 75 Millionen US-Dollar in Südkorea und schaffen rund 100 neue Arbeitsplätze. Mit Samsung SDI haben wir eine Absichtserklärung unterzeichnet. Wir bauen unsere Lieferbeziehung bei Batteriezellen für Elektro- und Hybridfahrzeuge aus. Zweites Beispiel Amerika. In den USA erweitern wir unsere Produktionskapazität in Spartanburg auf 450.000 Fahrzeuge pro Jahr. Dafür investieren wir zwischen 2014 und 2016 1 Milliarde US-Dollar. In Mexiko errichten wir im NAFTA-Raum ein neues Werk in San Luis Potosí. Auch hier investieren wir 1 Milliarde US-Dollar. Ab 2019 können dort jährlich 150.000 Fahrzeuge vom Band laufen. Diese Beispiele zeigen, wir investieren in unser internationales Produktionsnetzwerk. Als globaler Konzern müssen wir stets eine 360-Grad-Perspektive einnehmen. Wie entwickelt sich unser Geschäft in der Zukunft? Was wünschen unsere Kunden heute und morgen? Und welche Anforderungen ergeben sich aus der Entwicklung unseres Umfeldes? Indem wir all das beherrschen, erschließen wir uns neue Wachstumschancen und sichern unseren langfristigen Erfolg. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Und nun Herr Dr. Aichina, bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die positive Geschäftsentwicklung in den ersten 6 Monaten erfüllt unsere Erwartungen. Mehr als 1 Million Auslieferungen und ein Absatzzuwachs von 6,9% haben zum umsatzstärksten ersten Halbjahr geführt. Das EBIT des Konzerns hat mit 4,69 Milliarden Euro ein neues Niveau erreicht. Die hohe Auslastung unserer weltweiten Kapazitäten und ein guter Modell- und Regionalmix haben sich positiv ausgewirkt. In Asien und insbesondere in China haben sich unsere Auslieferungen erneut zweistellig erhöht. Auch in Amerika sind wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. In Europa hat sich im zweiten Quartal die Preissituation erstmals wieder leicht verbessert. Zudem haben sich die Auslieferungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2013 leicht erhöht. Wir erwarten für den Rest des Jahres eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung. Insbesondere das Momentum in den großen Überseemärkten dürfte weiter anhalten. Im zweiten Quartal betragen die Umsatzerlöse des Konzerns 19,91 Milliarden Euro. Das sind 1,8% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der gegenüber dem Absatzzuwachs geringere Umsatzanstieg ist auf Umrechnungseffekte aus Währungen zurückzuführen. Bereinigt um diese beträgt der Zuwachs bei den Umsatzerlösen 5,2%. Das Vorsteuerergebnis des Konzerns beträgt im zweiten Quartal 2,66 Milliarden Euro. Gegenüber dem zweiten Quartal 2013 liegt das Vorsteuerergebnis im Konzern um 30,9% höher. Die EBIT-Rendite auf Konzernebene beträgt im Zeitraum 13,1%. Wir haben unsere Profitabilität gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die BMW Group tätigt weiterhin Forschung und Entwicklung sowie Investitionen auf hohem Niveau. Das Unternehmen stärkt damit seine künftige Wettbewerbsfähigkeit. In den ersten 6 Monaten haben wir insgesamt 2,58 Milliarden Euro in neue Produkte und in Anlagen investiert. Hervorzuheben sind beispielsweise Investitionen in Dingolfing und Regensburg, die unter anderem die Fertigung des kommenden Siemers und eines neuen Kompaktmodells vorbereiten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist die Summe der Investitionen um 8% angestiegen. Die Investitionsquote beträgt für die ersten 6 Monate 6,8%. Im Gesamtjahr 2014 wird die Investitionsquote voraussichtlich über den Zielwert von kleiner 7%, aber unter dem Vorjahreswert von 8,8% liegen. 991 Millionen Euro hat die BMW Group im zweiten Quartal für Forschung und Entwicklung aufgewandt. Das sind 3,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Aufwendungen sind vorwiegend in neue Produkte und Technologiefelder, in alternative Antriebstechnologien und in Maßnahmen zur weiteren Reduzierung von CO2-Emissionen geflossen. Die Forschungs- und Entwicklungsquote liegt im ersten Halbjahr 2014 bei 5,4%. Im Gesamtjahr wird sie voraussichtlich über den Zielkorridor von 5 bis 5,5%, aber unter dem Vorjahreswert von 6,3% liegen. Die Liquidität des Konzerns ist im zweiten Quartal nahezu unverändert geblieben. Die Position an liquiden Mitteln und Wertpapieren beläuft sich zum Stichtag auf 10,62 Milliarden Euro. Die BMW Group ist damit weiterhin finanziell solide aufgestellt. Jetzt zum Segment Automobile. Im zweiten Quartal haben wir mit über 533.000 Auslieferungen einen neuen Höchstabsatz erzielt. Die Marke Mini war modellwechselbedingt rückläufig. Die Marke BMW ist um 8,3% auf mehr als 458.000 Einheiten gewachsen. Zum Wachstum trugen die neuen Vierer-Modelle bei, mit den Dreier- und Vierer-Serien und den Fünfer-Modellen sowie X3, X5 und X6 beherrscht die Marke BMW die jeweiligen Fahrzeugklassen. Die weltweite Neueinführung des dreitürigen Mini Hatch ist erfolgreich verlaufen. Wir erwarten im zweiten Halbjahr positive Absatzimpulse aus den neuen Modellen. Im Segment belaufen sich die Umsatzerlöse im zweiten Quartal auf 18,5 Milliarden Euro. Der volumenbedingte Umsatzanstieg wurde durch die Abwertung einiger Hauptwährungen gebremst. Das EBIT beträgt im Zeitraum 2,16 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 23,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis ist auch im zweiten Quartal von dem Absatzwachstum und einem positiven Mixeffekt geprägt. Aufgrund des Modellwechsels war der Mini-Anteil am Absatz geringer. Dieser Effekt wird sich im Jahresverlauf wieder glätten, wenn die neuen Modelle in den Märkten verfügbar sind. Die starke Ergebniswirkung im ersten Halbjahr war auch begünstigt von einem unterproportionalen Kostenanfall. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr umkehren, wenn höhere projektbezogene und saisonal übliche Kosten anfallen. Für das Segment Automobile ergibt sich für das zweite Quartal eine EBIT-Rendite von 11,7%. Für das Gesamtjahr gilt der Zielkorridor von 8-10%. Nach 6 Monaten beträgt die EBIT-Marge 10,7%. In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir eine Abschwächung der Rendite im Segment. Dies ist zum einen bedingt durch Markteinführungs- und Anlaufkosten. Wir bereiten uns auf diverse Produktanläufe im zweiten Halbjahr vor, beispielsweise des Active Tourer, des Rolls-Royce Ghost Series 2 und des fünftürigen Mini. Dämpfend sollten sich auch weitere Zukunftsvorleistungen auswirken. Umfangreiche Entwicklungsprojekte im Bereich alternativer Antriebskonzepte und des Leichtbaus zur weiteren Reduzierung von CO2-Emissionen sowie neue Produktprojekte sollten im zweiten Halbjahr zu höheren Investitions- und Entwicklungsaufwendungen führen. Auch der Personalstand des Segments wird sich erhöhen. Zudem werden Vertriebsprojekte wie beispielsweise Future Retail und diverse IT-Projekte im Jahresverlauf Kostensteigerungen verursachen. Im ersten Halbjahr belasteten Währungs- und Rohstoffpreisänderungen das Segmentergebnis leicht. Im Gesamtjahr sind wir bei den wesentlichen Währungen und Rohstoffen weitgehend abgesichert. Wir erwarten dennoch Belastungen hieraus in Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrags. Die hohe Nachfrage und umfangreiche Produkteinführungen haben in der Fertigung zu einem neuen Höchststand von 1.073.000 Einheiten geführt. So werden beispielsweise das Vierer Grand Coupé, der X4, neue M3 und M4 Modelle sowie die BMW i-Fahrzeuge in den kommenden Monaten in den Überseemärkten eingeführt. Wie in den ersten 6 Monaten erwarten wir im zweiten Halbjahr ein anhaltend hohes Produktmomentum. Dessen Vorbereitung hat im ersten Halbjahr einen Aufbau an Working Capital in Höhe von 1,81 Milliarden Euro nach sich gezogen. Der Aufbau des Working Capital hat den Free Cashflow belastet. Er beträgt zum 30. Juni 1.030 Millionen Euro. Aufgrund der anhaltend positiven Absatzentwicklung und dem damit einhergehenden Vorratsabbau erwarten wir wie bisher einen Free Cashflow, der über dem Vorjahr und unter 3 Milliarden Euro liegt. Das Nettofinanzvermögen im Segment Automobile beträgt per 30. Juni nahezu 11,49 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, im Segment Finanzdienstleistungen hat der Wettbewerb um attraktive Finanzierungskonditionen spürbar zugenommen. Der Fokus von BMW Group Financial Services liegt auf einem profitablen Neugeschäft und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leasing und Finanzierung. Im zweiten Quartal lagen die Neuverträge mit minus 1,9% leicht unter Vorjahresniveau. Insgesamt wurden mehr als 380.800 Leasing- und Finanzierungsverträge mit Endkunden abgeschlossen. BMW Group Financial Services hatte zum 30. Juni insgesamt 4,22 Millionen Verträge im Bestand. Das entspricht einem Plus von 5,8% gegenüber dem Vorjahr. Die Penetrationsrate des Segments, also die Quote der durch Financial Services finanzierten Neufahrzeuge, ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2013 auf 40,9% zurückgegangen. Das Segment hat im ersten Halbjahr 2014 mit 980 Millionen Euro ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau erzielt. Die Risikosituation hat sich entsprechend unserer Erwartungen entwickelt. Die Kreditrisiken für Financial Services sind im ersten Halbjahr stabil geblieben. Für seine Geschäftsrisiken trifft das Segment Risikovorsorge in adäquatem Umfang. Das Preisniveau auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten war weitgehend unverändert, auch in Europa. In den USA zeigte sich eine leicht rückläufige Tendenz. Für das zweite Halbjahr rechnen wir bei den Kreditrisiken bei einer stabilen bis leicht positiven Entwicklung in allen Regionen. Die Restwertrisiken sollten in Europa und Asien stabil bleiben. In Nordamerika ist mit einem leichten Rückgang der Gebrauchtwagenpreise zu rechnen. Insgesamt sollte sich der Geschäftsverlauf bei Financial Services weiterhin positiv entwickeln. Das Segment Motorräder hat im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr Höchstwerte beim Absatz erzielt. Per Juni wurden nahezu 71.000 Einheiten an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 9,3%. Positiv entwickelte sich der Absatz unter anderem in Frankreich, Italien sowie in den USA. Insbesondere die R-Reihe mit den neuen Modellen R1200 RT und R1200 GS Adventure sowie R9T erzielte gute Zuwächse. Im ersten Halbjahr hat sich der Gesamtmarkt im Hubraumsegment über 500 Kubikzentimeter weltweit erstmals wieder erholt. Im Gesamtjahr sollten sich die Märkte in Deutschland und in Europa gegenüber dem Vorjahr positiv entwickeln. In den USA sollte der Gesamtmarkt das Vorjahresniveau erreichen. BMW Motorrad wird von dieser Entwicklung profitieren. Nach 6 Monaten beträgt der Umsatz des Segments 1 Milliarde Euro. Das ist ein Plus von 9,8%. Das EBIT hat sich zum Stichtag auf 119 Millionen Euro erhöht und liegt 22,7% über dem Halbjahresergebnis des Vorjahres. Im zweiten Halbjahr unterliegt die Ergebnisentwicklung trotz des guten Absatzmomentums den üblichen saisonalen Einflüssen. Meine Damen und Herren, nach 6 Monaten liegt die BMW Group angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den Segmenten auf Kurs. Das Unternehmen profitiert, wie bisher, von seinem attraktiven Portfolio und der globalen Präsenz. Wir sind zuversichtlich, dass die BMW Group die gesteckten Ziele im Gesamtjahr erreichen wird. Die positive Geschäftsentwicklung sollte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Voraussetzungen dafür sind gleichbleibende Rahmenbedingungen, insbesondere die weitgehende Erholung der europäischen Märkte und anhaltende Wachstumsdynamik in den Überseemärkten. Die Konjunkturrisiken bleiben aber auch im zweiten Halbjahr unverändert hoch. Hier ist die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Europa, den USA und Japan zu nennen. Die anhaltend expansive Geldpolitik birgt das Risiko von Preisblasen. Politische Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine könnten sich darüber hinaus auf die Preise für fossile Energieträger auswirken, was die globale Konjunktur beeinflussen könnte. Wie angekündigt, erwarten wir im Gesamtjahr einen deutlichen Anstieg des Vorsteuerergebnisses im Konzern gegenüber Vorjahr. Im Segment Automobile sollten sich die Auslieferungen im Gesamtjahr deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Mit den Umsatzerlösen rechnen wir mit einer vom Umrechnungseffekten aus Währungen gebremsten, aber dennoch soliden Steigerung. Für das Gesamtjahr erwarten wir unverändert eine EBIT-Marge im Zielkorridor von 8-10%. Aufgrund der Zukunftsvorleistungen und anfallenden Kosten für laufende Produkt- und Technologieprojekte wird die Ergebnisqualität des zweiten Halbjahres nicht an das Niveau des ersten Halbjahres anschließen. Für das Segment Finanzdienstleistungen rechnen wir mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Die Eigenkapitalrendite wird den Zielwert von mindestens 18% überschreiten, aber gegenüber dem Vorjahr aufgrund von notwendigen Investitionen leicht rückläufig sein. Die Geschäftstätigkeit des Segments Finanzdienstleistungen ist mit ausreichender Risikovorsorge abgesichert. Auch bei BMW Motorrad werden wir aus heutiger Sicht und bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen die gesteckten Ziele erreichen. Unsere Jahresprognose basiert, wie erwähnt, auf stabilen politischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Etwaige Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen Umfeld könnten die gegebene Guidance beeinflussen. Meine Damen und Herren, die BMW Group ist auf weltweites Wachstum und nachhaltige Profitabilität ausgerichtet. Das Unternehmen stärkt dafür gezielt seine Wettbewerbsfähigkeit und baut seine Führungsrolle im Premium-Segment weiter aus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Aichiner. Wir haben nun Zeit für Ihre Fragen und die Diskussion. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Frau Elisabeth Beermann von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Hallo, guten Morgen. Ihre EBIT-Marge im Segment Automobile war deutlich stärker als erwartet. Könnten Sie bitte etwas mehr darauf eingehen, was genau dahinter ist? Sind das primär Ihre starken Produkte oder konnten Sie auch irgendwo signifikant Kosten senken?
Vielen Dank, Frau Beermann. Herr Dr. Aichiner.
Ja, Frau Beermann, im Wesentlichen sind es zwei Effekte. Zum einen der stärkere Mix, also das attraktive Produktportfolio, auch der regionale Mix mit den entsprechenden Absatzzuwächsen, beispielsweise in China, aber auch in den USA. Und dann der Kostenanfall, der im ersten Halbjahr noch etwas nachgelaufen ist. Das heißt, wir hinken mit den Kosten noch etwas hinterher. Viele Projekte werden jetzt erst im zweiten Halbjahr dann zur Wirkung kommen. Und die beiden Effekte waren letztendlich ausschlaggebend.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Hendrik Farnhold vom Wall Street Journal. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich würde gerne kurz nach China blicken. Es gibt einige Analysten, die eine Abschwächung des Wachstums dort für das zweite Halbjahr erwarten. Sehen Sie das auch so?
Gut, vielen Dank. Darf ich auch gleich weitergeben an Herrn Aichiner?
Ja, China ist natürlich immer ein spannendes Land und wir wissen nie, wann sich dort Veränderungen ergeben. Denken Sie an Preisblasen, die es vielleicht im Immobilienbereich gibt etc. Aber heute, aus heutiger Sicht, sehen wir keine Indikatoren, dass das Wachstum jetzt im zweiten Halbjahr einbrechen sollte. Also da ist derzeit nichts sichtbar.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Sebastian Rabe von der Deutschen Presseagentur. Bitte sprechen Sie jetzt.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte eine Frage, die sich mit Russland und der Ukraine befasst. Vielleicht könnten Sie kurz skizzieren, welche Folgen die Krise bisher für das BMW-Geschäft in Russland hat und was Sie sich vor allem in den kommenden Monaten und auch ein bisschen längerfristig darüber hinaus erwarten. Das Zweite daran anschließend ist, wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass dieser Konflikt an Schärfe zunimmt und dann vielleicht auch für die Gesamtkonjunktur Folgen haben könnte. Dankeschön.
Okay, vielen Dank. Dann gebe ich an Herrn Dr. Reithofer dazu weiter.
Ich meine, Wenn man in die Zukunft blickt, ich meine, Sie haben ja auch die Frage nach der weiteren Zukunft gestellt, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich habe bei der letzten Quartalskonferenz schon gesagt, da sitzen die Politiker näher dran, die können besser beurteilen, was, ich sage jetzt mal, die nächsten 12 Monate oder auch die nächsten 2 Jahre zu erwarten ist. Wenn ich jetzt mal bei uns reingucke in das erste Halbjahr, wie ist der Absatz in Russland gelaufen, dann ist das Ergebnis, im ersten Halbjahr 2014 lag der Absatz der BMW Group mit 20.366 Fahrzeugen in Russland knapp auf dem Niveau des Vorjahres. Das heißt, ich kann Ihnen da eine Zahl dafür liefern, was heißt knapp. Wir haben im ersten Halbjahr minus 1,3% gegenüber Vorjahr verloren. In einem Markt, der bisher, wenn man die letzten Jahre betrachtet, eigentlich permanent gewachsen ist. Also das heißt, wir liegen im ersten Halbjahr knapp auf dem Niveau des Vorjahres, was bei uns bedeutet minus 1,3% gegenüber Vorjahr. Dann wenn ich jetzt in den Juni reinschaue, im Juni hat sich wie bei anderen Automobilherstellern auch jedoch natürlich die gedämpfte wirtschaftliche Entwicklung in Russland bzw. am russischen Pkw-Markt bemerkbar gemacht. Und was heißt das für uns? Der Absatz der BMW-Gruppe in Russland ist im Juni um 11,9% auf 3.407 Fahrzeuge gesunken. Also das sind jetzt mal zwei Indikatoren, die darauf hindeuten. Und dann kommt natürlich noch ein dritter Punkt dazu, das ist die Währung. Ich meine, wie Sie wissen, beschäftigt uns natürlich auch der Rubel. Das heißt, wir haben zwar, wie ich gesagt habe, 20.000 Fahrzeuge verkauft. Wenn ich natürlich die Währungsrelation mit zum Euro mit hinzuzähle, haben natürlich diese Fahrzeuge nicht den gleichen Deckungsbeitrag erzielt als wie vorher. Und was wir natürlich momentan auch tun, wir überlegen uns, welche Fahrzeuge, die wir geplant haben, im zweiten Halbjahr in Russland abzusetzen, können zum Beispiel europäische Märkte aufnehmen. Also ich sage mal Großbritannien, Deutschland und so weiter. Und ich meine, Sie wissen, wir haben ein sehr flexibles Produktions- und Logistiksystem. Und an diesen Planungen sind wir derzeit dran.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Ulrich Möbel von der Leipziger Volkszeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe 2 kurze Fragen. Und zwar, was bedeutet exzellente Auftragslage beim i8? Und daran anschließend, ist die tägliche Produktion inzwischen hochgefahren worden? Und die zweite Frage ist, was bedeutet in der BMW-Definition Volumenfahrzeug?
Ich gebe gleich weiter. Vielen Dank für die Frage, Herr Möge, an Herrn Dr. Reithofer.
Ja. Also ich meine, X3 mit 150.000 Fahrzeugen pro Jahr ist beispielsweise ein Volumenfahrzeug. Oder eine Dreierlimousine mit ein paar hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr ist ein Volumenfahrzeug. Und wenn Sie natürlich einen i8 hernehmen, um gleich mal die Gegenposition darzustellen, der i8 ist ein Fahrzeug, wie früher ein Z8 war. Das ist ein Fahrzeug, das wir mit kleinen Stückzahlen produzieren, hat ja auch einen entsprechenden Preis und aus dem Grund schränkt sich der Kundenstamm natürlich ein. Ich meine, Sie stellen die Frage nach dem i8, was heißt das, ein exzellenter Auftragsbestand? Das heißt, dass die Kunden momentan mehrere Monate auf ihr Fahrzeug warten müssen. Das heißt, ein exzellenter Auftragsbestand.
Und vielleicht als Zusatz zum i8 bis Ende des Jahres schon mal ausverkauft.
Danke.
Gut. Nächste Frage bitte.
Nächste Frage kommt von Edward Tyler von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Tag. Sie verkaufen mehr kleinere Autos. Das wird sich mit dem 2er Active Tourer dann auch eher wahrscheinlich noch verstärken, dieser Trend. Wird sich das Profitabilitätsniveau der Automarge deshalb verringern? Die Frage ist, wie hoch ist aktuell der Anteil der Autos unter dem 3er? Und wie hoch wird der mittelfristig sein? Schrumpft das? Wenn niedrigmargigere Autos mehr verkauft werden, deshalb an der Kostenschraube ein bisschen anziehen? Was können Sie zum Kosteneinsparungsprogramm sagen und zu diesem Trend niedriger Marge und kleinere Autos? Herzlichen Dank.
Also, wir beginnen dazu mit Herrn Eichiner und dann abschließend noch Herr Dr. Reithofer dazu. Herr Eichiner, bitte.
Also beginnen wir mal mit der aktuellen Situation. Wir sind im Modellwechsel des Minis. Der Mini ist auch ein Volumenmodell, aber wie Sie schon erwähnt haben, in der unteren Klasse. Und dadurch, dass der Hochlauf jetzt gerade begonnen hat, haben wir im ersten Halbjahr natürlich deutlich weniger Minis abgesetzt und werden im zweiten Halbjahr mehr Minis absetzen. Das heißt, die positiven Mixeffekte, die wir im ersten Halbjahr gesehen haben, die werden im zweiten Halbjahr gedämpft werden. Hinzu kommt dann auch der Active Tourer, auch ein Fahrzeug, das zur unteren Klasse gehört. Ich möchte aber ergänzend sagen, das sind jetzt saisonale Effekte. Für uns gilt natürlich immer die Guidance für das gesamte Halbjahr, die ist unverändert und steht, das habe ich in meiner Rede bereits betont. Und generell ist es so, dass wir versuchen, unser Portfolio auszubalancieren. Das heißt, wenn wir in Fahrzeuge investieren, die mehr in die untere Klasse, des Segments gehen, dann versuchen wir gleichzeitig auch Investitionen im oberen Bereich zu tätigen. Beispiele hierfür sind die Viererreihe, auch der X4 sind, denke ich, ganz aktuelle Beispiele, die das belegen können, um eben im Schnitt die Rendite zu halten. Und das können Sie im Prinzip auch im Umsatz pro Einheit dann nachvollziehen, der doch bei BMW, wenn wir jetzt Währung mal wegrechnen und auch BBA bereinigen, also das Joint Venture in China, sehr stabil ist. Das ist die generelle Vorgehensweise. Und dann Ihre Frage noch zu den Kosten. Also, ja, Kosten sind selbstverständlich ein Thema bei uns auch, aber nicht nur eins, das wir sozusagen alle paar Jahre mal aus dem Hut zaubern, sondern ein Dauerthema. Bei uns war immer klar, dass die CO2-Anforderungen, die ja 2020 enorm herausfordernd sind, dass die letztendlich auch Spuren zeigen werden. Einerseits in hohen Aufwendungen, um die Technik bereitzustellen, zum anderen natürlich auch mit einem höheren Anteil an kleineren Fahrzeugen, um das Ziel zu erreichen. Und diese Effekte, die uns natürlich auch bekannt sind, die muss man kompensieren und gegensteuern. Und das sind genau die Themen, die wir seit Jahren vorantreiben mit Programmen, aber wie ich schon sagte, nicht mit einem One-Off, sondern das ist ein Dauerthema bei uns, das uns auch noch weiter begleiten wird.
Herr Dr. Reithofer?
Also Sie haben ja auch die Frage gestellt, mal weiter in die Zukunft zu blicken. Und Sie haben die Frage gestellt, was könnte denn ein Anteil an kleineren Fahrzeugen sein, als Prozentsatz vom Produktportfolio der BMW Group, also das heißt einschließlich Mini. Dann laufen wir mit Sicherheit mittelfristig auf einen Anteil von größer 40% bei kleinen Fahrzeugen. Das heißt also Mini, Einser BMW, Active Tourer, Sie haben das selber genannt. Diese Fahrzeuge werden einen Anteil haben von größer 40%. So, und dann möchte ich zu dem, was mein Kollege Eichinger gesagt hat, noch hinzufügen. Wir erfreuen uns jetzt über ein gutes erstes Quartal, aber man muss hinzufügen, wenn man dieses erste Quartal betrachtet, die Gewinne von heute resultieren aus den Entscheidungen von gestern und ich möchte hier betonen, das lässt sich nicht einfach linear fortschreiben. Und deshalb antizipieren wir bereits heute, was wir in den kommenden Jahren tun müssen, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich meine, der Kollege Eichinger hat es ja gesagt, es geht nicht darum, Kosten zu kürzen bei der BMW Group, sondern es geht darum, den Kostenanstieg zu dämpfen. Also ich wiederhole das nochmal, es geht nicht darum, Kosten zu kürzen, sondern es geht darum, den Kostenanstieg zu dämpfen. Und ich meine, ich möchte hier, ich habe das während meiner Rede auch hervorgehoben, denke ich, ich möchte hier nochmal betonen, das hat auch damit zu tun, dass die Emissionsgesetzgebung hier in Europa es erfordert, in teure Technologien zu investieren und gleichzeitig mehr kleinere Fahrzeuge anzubieten. So, und dieses Thema wird uns stark beschäftigen, ich sage, nach dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2020.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Mirko Reibka vom Plato Brief. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, ich hätte mehrere Fragen. Herr Reithofer, Sie hatten eingangs auch neben der Regulatorik durch die EU ein Thema angesprochen, wo mehr Forderungen nach Nachhaltigkeit, was Sie damit genannt haben. Ich wüsste ganz gerne, ob Sie zufrieden sind mit dem, was da von der EU und auch von der Bundesregierung kommt, eventuell an Förderung. Wenn ich es recht weiß, gibt es überhaupt keine deutsche Batteriefertigung. Evonik ist, glaube ich, bei Daimler raus. Sie arbeiten mit Samsung zusammen. Sehen Sie da Nachholbedarf? Dann eine zweite Frage zum Absatz. Ziel. Sie haben im Vorjahr im Grunde schon fast 2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Ich glaube, Sie hätten in den USA weit mehr verkaufen können, als Sie es am Ende gemacht haben. gemacht haben. Eine große Steigerung ist das, was Sie ja bisher behaupten nicht. Ich würde jetzt eher mal vermuten, dass da vielleicht am Jahresende vielleicht doch nochmal ein deutliches Plus bei rauskommt. Können Sie das vielleicht etwas konkretisieren schon? Und dann wüsste ich ganz gerne, auch wenn sich in Europa der Markt jetzt besser entwickelt, wie sich die Preisabschläge entwickelt haben. Gerade auch mit Blick darauf, dass Sie ja im Grunde unter den Automobilherstellern doch eine sehr breite neue Palette auch anbieten.
Gut, vielen Dank, Herr Reipka. Ich würde sagen, Herr Dr. Reithofer beginnt mit dem ersten Teil, mit der Forderung nach Nachhaltigkeit und dann Absatzziel größer 2 Millionen und Preissituation in Europa macht dann Herr Eichiner. Herr Reithofer, bitte.
Mein Herr Reipka, ich hab vorher von einer Balance gesprochen und dass wir wieder eine vernünftige Balance brauchen in der Europäischen Union. Was meine ich denn damit? Wenn ich als Ziel habe in der Europäischen Union, einen Industrieanteil zu erreichen, des Bruttoinlandsproduktes von 20%, dann muss ich mich mit meinen Entscheidungen in Brüssel auch so verhalten, dass ich dieses Ziel habe. Und dann muss Industriepolitik und Ökologie in eine vernünftige Balance kommen. Und nicht ständig ein Übergewicht da sein in Richtung Ökologie und die Industriepolitik darüber teilweise vergessen wird. Ich sage es jetzt mal so deutlich. So, wie schon gesagt, es existiert ein Ziel von 20% Industrieproduktion in Europa vom Bruttoinlandsprodukt. Und wenn ich dieses Ziel habe, muss ich diese beiden Seiten in Balance bringen. Ich sage nicht der Industriepolitik das Übergewicht zu geben, sondern beide in Balance zu bringen. So, und wenn ich schaue, welche Ziele wir jetzt bereits haben für das Jahr 2020, vergleiche diese Ziele mit anderen Weltregionen, wie zum Beispiel in China, wie zum Beispiel in den USA, dann sind das die weitestgehenden, oder ich kann es auch so betonen, die schärfsten Ziele weltweit, verglichen mit den USA, verglichen mit China. So, und wenn ich vergleiche mit den USA, dort ist es selbstverständlich, dass Fahrzeuge Zero Emission Vehicle Gold Credits bekommen, dass man Gold Credits ansparen kann, dass um diese Technologie mehrheitsfähig zu machen, auch Incentives da sind für diese Technologien. Das heißt, hier ist ein klarer politischer Wille dahinter, diese Technologie voranzubringen. Diesen politischen Willen, nachhaltige Antriebskonzepte voranzubringen, sehe ich in Europa noch nicht.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichiner.
Ja, Ihre Frage nach den Absatzzielen. Ich kann hier bestätigen, wie schon in unserer Guidance, wir gehen von einem deutlichen Absatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahr aus. Deutlich heißt bei uns eine Zuwachsrate im oberen einstelligen Bereich, im Übergang zum zweistelligen Bereich. Also das ist unsere Definition. Insofern können Sie, glaube ich, schon sich ausrechnen, was wir damit meinen. Und nochmal Ihre Frage zu den Preisabschlägen in Europa. Im ersten Quartal haben wir ja noch keine Verbesserung gesehen. Im zweiten Quartal haben wir jetzt die erste leichte Verbesserung bei den Preisen gesehen. Konnten die Nachlässe etwas zurückführen, aber es ist jetzt zu früh, um schon bestätigen zu können, dass die Ziele, die wir uns da gesteckt haben, zum Jahresende erreicht werden, denn der Großteil der Strecke liegt jetzt im zweiten Halbjahr noch vor uns.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich hätte noch ein paar Fragen zum Thema Kostenanstieg dämpfen. Und zwar, was kommt denn auf die Zulieferer zu? Sollen die künftig mehr machen oder müssen die sich eher auf noch stärkeren Preisdruck einstellen? Und spielt in diesem Zusammenhang denn die Einkaufskooperation mit Daimler noch irgendeine Rolle? Welchen Beitrag müssen die Mitarbeiter zum Sparen leisten? Können Sie das mal anhand von Beispielen vielleicht schildern, eventuell auch beziffern? Also geht es nur um Brotzeitpausen oder sind da auch andere Hebel vorstellbar und welche Summen müssten von der Mitarbeiterseite kommen und die Händler und die Niederlassungen, ist auch da ein Sparbeitrag zu erwarten? Das Thema ist ja schon lang im Schwange, aber es gab bisher noch keine Entscheidungen, ob man das Netz verkleinert. Sind Sie da inzwischen weitergekommen?
Gut, vielen Dank. Vielleicht fangen wir kurz an. Herr Dr. Reithofer, nochmal grundsätzlich zum Thema Daimler vielleicht und dann auch die Auswirkungen, Herr Eichiner. Herr Reithofer?
Also eine klare Antwort, die Einkaufskooperation mit Daimler spielt dabei immer noch eine Rolle.
Gut, Herr Eichiner?
Die Frage zu den Zulieferern zum Einkauf. Ich meine, wir schließen da langfristige Verträge ab. Das heißt, wir legen uns da auf 7 Jahre fest und das geht im Fahrzeugrhythmus und da orientieren wir uns natürlich auch an Benchmarks. Das ist das übliche Vorgehen. Das hat sich auch nicht verändert, denn wir wollen eine gute Balance haben zwischen Kosten und Qualität. Und ich glaube, das wird auch bei unseren Zulieferern verstanden. Außerdem muss ich feststellen, dass viele der Zulieferer Umsatzrenditen erzielen, die jetzt nicht andeuten, dass sie notleidend sind. Also ich denke, da ist schon die Balance gewahrt. Dann zu unseren zu den Arbeitskosten. Ich denke, den Hintergrund haben wir vorher schon gehört. Wir stehen vor Herausforderungen, das wissen wir. Sie sollten auch nicht vergessen, dass unsere Mitarbeiter alle am Erfolg beteiligt sind. Das heißt also, wenn der Erfolg so kommt, wie wir ihn jetzt prognostizieren, steigen also die Jahreslöhne sowieso. Aber dass wir in der Basis etwas gegensteuern müssen, um einen dämpfenden Effekt zu erreichen, ich denke, das ist dann schon, glaube ich, verständlich. Und ich möchte das nochmal betonen, was Herr Reithofer gerade schon gesagt hat, es geht ja nicht darum, absolut irgendjemand was wegzunehmen oder deutlich abzusenken. Es geht darum, Kostenanstieg zu dämpfen, damit er nicht proportional oder überproportional wirkt. Und das ist eben notwendig vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir sehen. So haben wir uns da aufgestellt. Nun das Thema Händler. Ich sehe nicht, dass wir ein Ziel haben, den Händlern jetzt, wie Sie sagen, irgendwas wegzunehmen. Ich sage es mal ganz einfach. Das Gegenteil ist der Fall. Unser Ziel ist, dass die Händler auch in Deutschland profitabel wirtschaften und dass sie eben auch eine positive Marge erzielen. Das ist absolut notwendig, damit sie in die Zukunft investieren. Und wir arbeiten daran, dieses Schritt für Schritt zu verbessern. Wir sehen jetzt auch die ersten Erfolge. Unsere Händler verdienen wieder mehr Geld. Da gilt eben auch Profitabilität vor Volumen, wie auch im Konzern. Das heißt, wir müssen die richtige Balance finden und das ist nach wie vor unser Ziel.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Max Hoffmann von der DPA AFX. Bitte sprechen Sie jetzt.
Schönen guten Tag. Ich hätte zwei Fragen. Einmal würde ich gerne wissen, welchen Beitrag das Ergebnis aus Ihrem China-Joint-Venture im zweiten Quartal beigetragen hat und wie das im Vorjahr war. Und zum Ausblick auf das zweite Halbjahr, Sie sagten ja schon, das wird etwas gedämpfter sein als das erste. Können Sie da vielleicht eine Indikation geben, wie das im Vergleich zum Vorjahr laufen wird? Das wäre nett. Danke.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Ich glaube, beide Fragen wieder gebe ich gleich weiter an den Finanzvorstand. Herr Aichina, bitte.
Ihre Frage nach dem Beitrag China-Ergebnis, das sehen wir ja im Finanzergebnis. Und es war besser als im Vorjahr. Wir haben rund zwischen 30 und 40 Millionen mehr Ergebnis aus China eben gesehen im Q2. 2014, also ein positiver Trend. Kann man das jetzt einfach durchmultiplizieren und den Trend fortschreiben? Wir denken nicht. Auch in China stehen wir vor weiteren Investitionen. Unsere Strategie haben wir ja bekannt gegeben. Wir werden weiter aufbauen. Es werden auch neue Modelle nach China noch kommen. Und insofern sehen wir gerade in den Bereichen Belastungen im zweiten Halbjahr, die dann eben dort zur Abrechnung kommen und die Kosten ein Stück eben hochführen werden, sodass wir zwar auch bei BBA insgesamt mit einem sehr positiven Jahresergebnis rechnen, aber nicht mehr sozusagen einfach die Verdoppelung des Halbjahresergebnisses dafür hernehmen können.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lacour vom Les Echos. Bitte sprechen Sie jetzt.
Schönen guten Tag, die Herren. Ich möchte nochmal auf diese, also was Sie betont haben, Herr Reithofer, Kostenanstieg dämpfen. Können Sie ein bisschen sagen, in der Vergangenheit, wie viel diese im Durchschnitt gewachsen sind und dann dämpfen, was heißt es, wie sollen diese da in den kommenden Jahren im Durchschnitt wachsen? Gibt es dazu vielleicht Daten, die Sie uns verraten könnten? Sonst sehen Sie eine Verengung der Marge, so operative Marge mit Ihren Konkurrenten Audi und Mercedes, die aktiv auf die Kostenbremse aktiv sind und auch neue Modelle auf den Markt bringen natürlich. Also sehen Sie eine Verengung dieser Marge, wo Sie noch ein bisschen so die Nase vorn haben? Also vielleicht die Frage wäre mittelfristig oder orientiert. Zweite Frage, Berlin bereitet sogenanntes Elektromobilitätsgesetz, liest man in der Presse. Es ist die Rede von freien Parkplätzen, aber von finanzieller Förderung à la Frankreich keine Spur angeblich. Was halten Sie heutzutage von solchen Plänen der Bundesregierung für Förderung Elektromobilität in Deutschland? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lacour. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich das Thema Kosten und auch Marge Herrn Aichina geben und das Thema dann Elektromobilität für Herrn Reithofer. Herr Aichina, bitte.
Ja, zum Thema Marge, also EBIT-Marge, Automobile, über diese Zielsetzung möchte ich jetzt sprechen, haben wir eine klare langfristige Aussage gemacht. Unsere Strategie ist, auch in der Zukunft eine Marge von 8-10% zu erwirtschaften, und bei dieser Zielsetzung bleibt es. Natürlich sind dort die Herausforderungen, die wir auch heute schon besprochen haben, mit berücksichtigt. Unser Ziel ist es, diese Marge zu erreichen und gleichzeitig die CO2-Ziele zu erfüllen. Und dazu sind natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen gegen die Trends, die sich aus dem Technikaufbau, aus den Kosten da entstehen, notwendig. Und das war die Diskussion von vorher. Das heißt, wir müssen jetzt gegensteuern, damit dieses Ziel erreicht wird. Und das ist unsere langfristige Strategie. Welche Strategien die Wettbewerber diesbezüglich verfolgen, kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu möchte ich auch keine Kommentare abgeben. Für uns ist das angemessen, gleichzeitig hoch anspruchsvoll, aber bisher haben wir das Ziel auch jedes Jahr eben abliefern können. Und ich gehe davon aus, dass das in Zukunft auch der Fall sein wird. Nun das Thema Kosten dämpfen. Ja, Zielsetzung ist, dass der Kostenanstieg eben nicht überproportional ist, denn dann könnten wir unsere Margenziele nicht erreichen, und da muss entsprechend natürlich auch gegengesteuert werden, dass dieses Ziel dann eben auch erreicht wird. Zu konkreten Kostenpositionen geben wir keine Auskunft.
Herr Dr. Reithofer?
Also ich meine, von uns wirklich eine klare Antwort. Wir begrüßen die Planungen der Bundesregierung für dieses Elektromobilitätsgesetz mit möglichen Sonderrechten für Elektrofahrzeuge. Und jetzt geht es ja auch um die Kommunen bei diesem Gesetz. Und da muss man sagen, wir hoffen, dass die Kommunen kurzfristig möglichst breit von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen, damit die Effekte natürlich auch für die Kunden in der Praxis spürbar werden. So, und jetzt abschließend von meiner Seite zu diesem Thema. Aus unserer Sicht, und das war ja auch in Ihrer Frage beinhaltet, aus unserer Sicht kann das geplante Gesetz aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.
Okay. Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Martin Brehm von der Münchner Merkur. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage zum Produktionsmix. Sie produzieren jetzt 70% in Europa, war die Aussage, haben aber gleichzeitig genannt Produktionszahlen von 600.000 im NAFTA-Raum, 400.000 in China. Also um diese 70% zu halten, müssten Sie über 3 Millionen Fahrzeuge produzieren oder den Anteil Europas zurückzufahren. In welche Richtung geht dies? Können Sie da vielleicht ein bisschen was Konkreteres nennen, und würde das zu Arbeitsplatzverlusten in speziell Deutschland führen, oder können Sie das anders abfangen? Der zweite Frage, eigentlich anderer Themenkomplex. Sie haben ja mehrere Projekte mit Toyota gemeinsam. Lässt sich da irgendwas berichten? Geht da irgendwas voran? Sie haben dazu bisher nichts gesagt.
Vielen Dank, Herr Brehm. Den ersten Teil der Frage Produktionsmix gebe ich an den Produktionsexperten im Vorstand Reithofer weiter, und der wird auch die zweite Frage mit Toyota beantworten. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Mein Herr Brehm, Sie haben es ja bereits richtig gesagt, wenn ich jetzt die Erweiterung nehme in Spartanburg, die 450.000 Einheiten, über die wir berichtet haben, die wir mittelfristig erreichen wollen. Und wenn ich natürlich im Jahr 2019 die Produktionskapazität eines zweiten Naftawerkes, nämlich in Mexiko, mit hinzuzähle, bedeutet das 600.000 Einheiten. Und wenn ich dann sage, ich will jetzt auch mittelfristig in China, ich habe das ja in meiner Rede betont, 400.000 Einheiten erreichen, dann sind wir bereits in diesen beiden Weltregionen, wären wir bereits in diesen beiden Weltregionen bei einer Produktionskapazität von 1 Million Einheiten. So, wir sind ja momentan in Richtung Wachstum unterwegs, weltweit. Und ich meine, ich habe ja während meiner Rede auch betont, wir müssen uns absichern über Natural Hedging auch gegenüber Währungsschwankungen. Wir haben strategisch einen Korridor definiert, den wir brauchen für Natural Hedging, weil wir können nicht alles über Financial Hedging absichern. Ich meine, wenn Sie in einer Region wie den USA wachsen, in eine Größenordnung von 400.000 Einheiten, dann brauchen Sie auch Natural Hedging für Ihre Währungsabsicherungen, dann wird, ich habe das bereits betont, Financial Hedging alleine nicht mehr genügen. So, in China habe ich auch angedeutet, mittelfristig 400.000 Einheiten. So, da wir im Wachstum sind, wird es natürlich momentan keine Arbeitsplätze kosten in Deutschland, das möchte ich ganz klar sagen. Aber es bedeutet natürlich ganz klar, dass in der Zukunft diese 70% Europaproduktion nicht gehalten werden können. Diese Zahl wird schrumpfen. Ganz klar schrumpfen durch die Entscheidungen, die wir in den letzten Monaten getroffen haben. Das heißt, die 70% Produktion in Europa werden nicht gehalten werden. Und ich sage, das ist auch richtig so. Toyota, ich meine, wir bewegen uns in diesen einzelnen Projekten gut voran. Wir haben angefangen, Dieselmotoren an Europa zu liefern für die in Europa verkauften Toyota-Fahrzeuge. Wir sind momentan dabei, die Untersuchung, die wir gemeinsam gemacht haben, zum Bau eines Sportwagens zu finalisieren, um dann in diesem Jahr noch zu einer Entscheidung zu kommen, ob wir eben gemeinsam für BMW und für Toyota einen Sportwagen bauen werden und dadurch unsere Ingenieure zusammenbringen, um so ein Projekt auch voranzutreiben. Also das läuft momentan noch, aber die Entscheidung wird in dem Jahr fallen. So, wir sind immer noch dabei, uns beim Thema Lithium-Ionen-Zellen zu forschen. Was holt man aus der Technologie raus? Wir beschäftigen uns aber auch mit der nächsten Generation. Nun, ein wesentlicher Schwerpunkt ist natürlich auch, dass wir uns gemeinsam mit dem Thema Wasserstoffantrieb beschäftigen, hier natürlich mit dem Schwerpunkt Brennstoffzelle, aber auch Speicherung von Wasserstoff und so weiter. Also diese Projekte sind auf dem Weg und sie laufen auch.
Vielen Dank. So, es ist 11:03. Wir haben noch Zeit für eine Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Piat-Krix von der Automobilwoche. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, ich beeile mich, ich habe nämlich zwei Fragen. Einmal haben Sie gesagt, Sie hätten bislang 5.400 BMW i3 verkauft, bislang. Bezieht sich bislang auf das erste Halbjahr, bezieht sich das auf Januar bis Ende Juli oder seit dem Start im November 2013? Und dann haben Sie, oder Herr Eichner hat gesagt, dass Kostensteigerungen verursacht würden durch Projekte wie beispielsweise Future Retail und diverse IT-Projekte. Da würde ich gerne wissen, was das ist, also welche Projekte bei Future Retail gerade in diesem Jahr so viel Kosten verursachen und welche IT-Projekte. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Frau Krix. Herr Dr. Reithofer zunächst.
Also Frau Krix, die Zahl bezieht sich auf das erste Halbjahr, also das heißt von Januar einschließlich Juni. Und Sie werden die Zahl des Julis bald bekommen. Und wir haben im Juli, möchte ich sagen, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Aber ich habe die finale Zahl noch nicht, deshalb möchte ich jetzt nicht spekulieren. Aber wir meinen damit das erste Halbjahr.
Gut, vielen Dank. Herr Eichiner, nochmal zu den künftigen Kosten, auch nochmal großen Projekten.
Ja, die IT-Investitionen, die derzeit doch dominant sind, gehen in die Vertriebskanäle hinein. Das heißt, wir investieren massiv auch, unseren digitalen Auftritt entsprechend zu professionalisieren. Das ist im Rahmen dieses Gesamtprogramms Future Retail zu sehen, dass zum einen eben aus Standards für Outlets etc. besteht, zum anderen aber auch in den zukünftigen Kanälen, digitalen Kanälen, die wir derzeit eben entsprechend verändern. Dann gibt es auch neue Aktivitäten im Bereich Social Media und eben auch laufende Themen wie zum Beispiel die Internationalisierung unserer HR-Funktionen, die derzeit eben zu erhöhtem Aufwand im Bereich der IT beitragen.
Gut, vielen Dank, liebe Kolleginnen, meine Herren, vielen Dank. Es ist genau 11 Uhr. Ich darf Ihnen jetzt eine schöne Sommerferien wünschen, auch im Namen von Herrn Aichiner und Herrn Reithofer und mir. Alles Gute, vielen Dank und wir hören uns dann im dritten Quartal wieder. Dankeschön.